Werbung. Viele von uns, die sich mit Training und Regeneration beschäftigen, kennen sicher die Black Roll. Nämlich, um sich selbst zu massieren oder darauf ein bisschen Gymnastik zu machen, um ein paar Stellen an der Muskulatur zu lockern. Aber Black Roll hat nicht nur die Faszienrolle, sondern die Black Roll hat noch so viel mehr.
Ich bin ja aktuell unterwegs im Trainingslager und wenn man in einem Hotel schlaft, mein größtes Problem ist immer, die Polster passen nie. Entweder hat man so einen komplett durchgelegenen Polster, wo man sich nur 2 mm von der Matratze abhebt, auf dem kann man nicht schlafen, oder man hat einen viel zu hohen Polster, wo man auch keine gute Schlafposition zusammenbringt. Und deshalb nehme ich den Black Roll Recovery Pillow mit, den kann man super klein zusammenlegen, dank seines Memory Foams behalte aber seine ursprüngliche Position bei. Das heißt, sobald ich den ausrolle im Hotel, schlafe ich wie zu Hause.
Ja, es ist halt einfach so, dass gut schlafen brutal wichtig ist. Nicht nur im Alltag, sondern halt auch, wenn man trainiert, weil man erholt sich einfach im Schlaf. Und wenn du gut schlafst, wirst du besser erholt sein, kannst du am nächsten Tag wieder besser trainieren. Und das Coole ist halt an dem Booster, dass erstens die Wirbelsäule unterstützt wird, weil er eben, wie du gesagt hast, durch diesen Schaum die Form behält. Und es ist auch für jede Position geeignet. Also ich bin zum Beispiel Seitenschläfer, es gibt aber Rücken- und Bauchschläfer und in jeder Situation ist quasi der Black Roll Recovery Pillow der richtige.
Genau, und jetzt muss natürlich ein kleiner Diss her von mir. Er ist geeignet für Seitenschläfer mit schmalen Schultern. Das wärst dann du.
Das bin ich, ja. Ich bin nicht so erkannte wie du.
Aber auch, wenn man einfach umdreht, dann ist er auch geeignet für Seitenschläfer mit breiten Schultern. Ich bin ja ein Rückenschläfer, auch für mich, da hat man dann diese super Nackenstütze. Aber er funktioniert auch für Bauchschläfer.
Wer sich davon selbst überzeugen möchte und das einfach mal ausprobieren will, es gibt jetzt die Möglichkeit, 90 Nächte, ich würde schon sagen 90 Tage, natürlich 90 Nächte, Probe zu schlafen.
Wenn du den Recovery Pillow oder andere Produkte von Black Roll gerne testen würdest, dann kannst du mit Sitzfleisch 10% Rabatt beim Checkout bekommen.
Genau, die Aktion mit den 10% Rabatt gilt auf alle Produkte, dem nicht sowieso jetzt gerade irgendwie verbilligt sind, und zwar in den Online-Shops für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ihr findet den Link und unseren Code natürlich in den Shownotes und findet alle Infos auf blackroll.com.
Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Lazarett-Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, wieso? Bist du auch krank oder was? Warum sind wir ein Lazarett?
Nein, ich bin nicht krank, aber ich habe mir einen super Witz überlegt. Weil erstens, du bist nicht ganz fit, über das werden wir dann eh noch kurz reden, weil wir wollten eigentlich heute über unsere letzten aktiven Einsätze sprechen. Also ich war beim Kitzbüheler Radmarathon, beim King of the Lake, du warst beim Istria 300 und so richtig aufgegangen ist der ganze Plan nicht. zumindest deiner nicht ganz. Und ich würde noch über den King of the Lake Geschichte erzählen, weil da bin ich ja wieder mit dem Zeitfahrradl gefahren, mit meinem Schiff TT. Und das habe ich vergessen beim Siedeln. Wir sind ja aus dem Lazarettfeld. Das war nämlich meine alte Adresse übersiedelt. Und das ist schon einige Wochen jetzt her. Und ich habe einfach mal Zeitfahrradl vergessen. Und jetzt habe ich dann wirklich vor dem King of the Lake nur ein einziges Mal am Zeitfahrradl eine Trainingsrunde gemacht. Und über das erzähle ich später noch ein bisschen mehr, aber das war jetzt nur die Brücke zur Einleitung. Warum Lazarett? Weil Lazarett meine alte Adresse war und du gerade das Thema aktuell hast.
Ja, genau. Also ich bin schon am Weg der Besserung. Es geht mir schon deutlich besser, aber ich war die ganze letzte Woche krank. Im Hotelzimmer in Poretsch, es war super. Ich habe aus dem Hotelzimmer, aus dem Krankenbett aufs Meer geschaut. Natürlich die Sabine auch angesteckt, sie war auch krank. Dann haben wir uns dort dreimal am Tag zum Buffet geschleppt und die restliche Zeit hauptsächlich im Hotelzimmer verbracht.
Ja, immer noch gedacht, ich habe natürlich auf Strava deine Updates nicht gesehen, weil ich nicht dort online war. Aber wie dann am Sonntag es Straßenrennen bei der Weltmeisterschaft in Ruanda war.
Nein, es war Samstag, es war das Damenrennen.
Richtig, beim Damenrennen warst du voll live dabei und wie die Carina Schrempf fuhren, außer attackiert hat und 2 Minuten 50 oder so Vorsprung gehabt hat, hast du dann angefangen zum Schreiben in unser Podcast-Gruppe, in dem ich, warum sitzt der Flo nicht am Radl, was ist da los?
Genau, weil er nicht am Start war beim Istria 300, was eine coole Veranstaltung ist, wo er jetzt das zweite Mal vor Ort war. Einmal bin ich gefahren, einmal war ich nur vor Ort und ich wäre echt gern dabei. Es ist eine super Veranstaltung, es ist echt eine coole Stimmung dort vor Ort. Es ist richtig, richtig cool und es hat richtig wehgetan, dort nicht am Start zu sein und sich das so von der Ferne anschauen zu müssen.
Ja, und ich habe dann wie auf Strava war, weil du gesagt hast, hey, du hast mir quasi nur den Link geschickt zu deiner letzten Aktivität. Du hast schon wieder Kudos gebettelt für deinen Spaziergang. Du warst in Kroatien spazieren auf einer kleinen Insel vor Poreč und ich habe nur gesehen, du warst mit 142 Puls spazieren. Das deutet auch schon darauf hin, dass dein Körper ziemlich schuften hat müssen.
Ja, und es waren nur 30 Minuten Spaziergang und der hat wirklich gereicht für die nächsten Tage. Dann immer noch. Also ich war wirklich krank, es war wirklich schlimm, es war kein Männergrippe, also es war wirklich, wirklich zart und die Sabine ist normal echt hart im Nehmen, die hat es auch voll erwischt. Also es war richtig scheiße.
Hast du das Rennen trotzdem noch ein bisschen mitverfolgt, also in Istria 300 Radmarathon? Weil es ist ja dort auch unglaublich, welche Leistungen vollbracht werden und wie schnell gewisse Leute dann sind.
Ja, also ich habe vor allem die lange Distanz, die 300 Kilometer habe ich verfolgt. Das war unglaublich, das war ein Zielsprint mit Wolfi Krenn, der auch Schützling von Max ist, und Daniel Federspiel, der eigentlich keine weitere Erklärung bedarf. Und noch ein Dritter, und die haben da wirklich nach 300 Kilometer, nach über 8 Stunden, haben sie sich einen Zielsprint geliefert. Also es war richtig cool.
Ja, der Daniel Federspiel hat einen in Ötztal Radmarathon gewonnen vor einigen Wochen und ist jetzt insofern auch keine große Überraschung gewesen, dass er da wieder ganz vorne ist. Ja, ist schon unglaublich, wie die Radmarathon-Szene sich entwickelt über die Jahre. Also das sind echt wirklich brutal schnelle Rennen. Da hat man als Nicht-Spezialist zumindest für die vordersten Plätze eigentlich kaum eine Chance.
Ja, zusätzlich möchte ich noch hervorheben, bei den Damen, die Valerie Rupic, die hat jetzt in den letzten 3 Jahren alle 3 Distanzen beim Istria 300 gewonnen, also die 125, die 209 und jetzt die 300 Kilometer, also richtig, richtig cool.
Ja, das passt perfekt als Überleitung zum Kitzbüheler Radmarathon, wo ich dabei gewesen bin, jetzt zum zweiten Mal hintereinander. Da war nämlich auch die Siegerin bei den Damen unglaublich unterwegs, die Janine Meyer aus Deutschland. Die hat auch den Ötztaler Radmarathon gewonnen, eben wo der Daniel Federspieler gewonnen hat. Und dort hat sie einen Streckenrekord aufgestellt bei den Frauen, nämlich ihren eigenen verbessert aus dem Vorjahr, wo sie bereits im Vorjahr ihren eigenen aus dem Vorvorjahr verbessert hat. Also sie hat jetzt zum dritten Mal gewonnen in 7 Stunden 22 beim Ötztaler Radmarathon. Das ist einfach absolut unfassbar. Und ja, auch beim Kitzbüheler Radmarathon war sie bei den Frauen die Erste. Wahnsinn, also wie man so schnell fahren kann, ist für mich als Nicht-Berg-Flo einfach ein Wahnsinn. Ich selber war beim Kitzbüheler Radmarathon ein bisschen gemütlicher unterwegs. Wir haben ja gemeinsam mit Wiesbauer, die seit vielen Jahren mein Hauptsponsor sind, und dem Kitzbüheler Radmarathon ein Gewinnspiel gehabt. Und da hat es über 70 Bewerbungen gegeben. Da ist es darum gegangen, dass der oder die Gewinner, in dem Fall waren es ein Paar, nämlich Tina und Gerhard, die haben dann den Startplatz bekommen und mich quasi als persönlichen Domestiken. Und da haben wir das natürlich ohne Wettkampfgedanken in Angriff genommen und ich habe mich halt einfach ja gut gekümmert, dass die beiden gut mitkommen, in der Ebene ein bisschen Windschatten gegeben. Da haben dann auch immer, hat sich immer eine recht große Gruppe gebildet, wenn ich vorne ein bisschen aufs Tempo gestiegen bin, und bergauf haben wir es dann eher gemütlich angehen lassen, und du bist ja selber vorher so in Kitzbüheler mitgefahren. Es ist eine unglaubliche Stimmung, er ist nicht so riesengroß wie der Ötztaler. Ich finde die Stimmung sehr angenehm, weil es ein bisschen familiärer ist, weil es vor allem, nachdem es am Start schon leicht bergauf geht, Da entzerrt sich das Feld. Da gibt's nicht, wie beim Ötztaler, die ersten 40 Kilometer bergab mit extrem hohem Tempo, wo es auch immer wieder ein bisschen Sturzgefahr gibt oder wo es eigentlich immer wieder relativ böse Stürze auch gibt. In Kitzbühel geht's leicht steigend weg. Da kann passieren, dass man, so wie ich vorher gesehen, einen Floh einholt oder dass man vom Robert Müller überholt wird. Und dann eben die alte Gerlosstraße wunderschön und ganz am Ende, das hast du vielleicht nicht so schön in Erinnerung, das Kitzbüheler Horn.
Ja, weil ich möchte was richtig stellen. Ich habe euch überholt.
Stimmt.
Und ihr habt mich dann am Kitzbüheler Horn zurücküberholt.
Stimmt, sowas, ja. ja, dieses Mal haben wir es anders gemacht. Man kann ja dort im Prinzip beides machen. Man kann entweder in Kitzbühel direkt ins Ziel fahren oder eben noch die Sackgasse am Ende aufs Kitzbüheler Horn. Und Tina und Gerhard haben gesagt, sie haben für heute wirklich genug. Sie wollen es genießen und sie wollen im Ziel nicht völlig zerstört sein. Sie nehmen die Zieleinfahrt in Kitzbühel und dann bin ich von der dritten Lavestation weg, halt einfach dann ein bisschen schneller gefahren und habe versucht, noch im Einzelzeitfahrmodus ein bisschen Zeit gut zu machen. Aber ich muss sagen, ich war dann insgesamt doch recht lang unterwegs, weil es sind ja über 210 Kilometer. Ich habe jetzt meine finnische Zeit nicht mehr im Kopf, falls mir nicht wichtig ist. Und ja, ich bin dann halt, ich weiß nicht, wie weit es ist, 40, 50 Kilometer bis nach Kitzbühel von der dritten Lave. Ich habe jetzt richtig Gas gegeben und es hat schon gereicht. Ich bin dann aufs Horn oben auch ein bisschen eingegangen. Nicht so viel wie du voriges Jahr, aber ich habe schon richtig nachgelassen auf die letzten 2 Kilometer. Und trotzdem ist einfach die Stimmung so genial, weil ich war natürlich da im weiter hinten im Feld und da war ich dann aufs Kitzbüheler Horn doch einer der Schnelleren, wobei bei den richtig Schnellen, also bei den Spitzenfahrern, bin ich überhaupt natürlich nicht mit dabei. Aber da sieht man einfach, wie sehr die Leute kämpfen. Also da ist wirklich, da siehst du mal echt, was Kampfgeist ist. Teilweise Radl schieben, teilweise Schlangenlinie fahren, damit man die Steigung ein bisschen reduzieren kann. Stehen bleiben, essen, trinken, irgendwie weiterfahren. Es ist wirklich, da geben die Leute wirklich alles. Das Kitzbüheler Horn ist echt ein Scheißberg, muss ich sagen. Man hat nicht so viel Aussicht, man hat keine Serpentinen, es gibt niemals ein Flachstück. Es hat immer weit über 10%, zwischen 10% und 23%. Und erst ganz oben der letzte Kilometer ist wirklich traumhaft schön. Da hast du dann das Panorama und die große Aussicht und die coole Stimmung oben im Ziel.
Ja. Ja, weiß ich noch aus leidlicher Erfahrung. Gut, dann hast du da 40 Kilometer Einzelzeitfahren geübt. Das war ja dann schon quasi die perfekte Überleitung, weil das perfekte Training für einen King of the Lake.
Ja genau, 2 Wochen später King of the Lake und wie gesagt, ich habe mir Zeit vor Radl. Ich meine, ich liebe Zeitfahren und ich bin früher viele tausend Kilometer am Zeitfahrradl gesessen. Also ich kann das schon und ich bin auch auf die Position gewöhnt und eingestellt, nur ich habe in dem Jahr wirklich, muss ich sagen, die Robert-Müller-Strategie angewendet. einen Tag vorm Rennen kurz aufs Zeitfahrradl sitzen. Und
da haben wir uns sogar getroffen, gell?
Richtig, ja. Das war deine erste Ausfahrt, glaube ich, wieder, oder eine deiner ersten, nachdem du ein bisschen Pause machen hast müssen.
Ja, das war, bevor ich wieder krank war. Also das war ja, genau in diesem kleinen Fenster, wo ich fit war. Und leider habe ich dann am Tag vom King of the Lake aber keinen Startplatz gehabt und ich habe dann schon einen Termin gehabt um 18 Uhr und deswegen konnte ich nicht in der Veloblitz-Staffel, die mir am Donnerstagabend, also ich war sicher nicht erste Wahl auf ihrer Telefonliste, leider nicht zusagen, sonst wäre ich sehr, sehr gern mitgefahren, aber die haben selber so eine späte Startzeit gehabt, erst um 14, 15 Uhr und dann wäre ich nicht mehr rechtzeitig zu meinem Termin gekommen, aber hat mich natürlich geärgert, wäre sehr gern dabei.
Wenn wir gemeinsam hingefahren wären, würde sie dir dann natürlich angeboten, dass wir uns mit einem Auto zum Attersee aufmachen, dann hätte es den Start sowieso verpasst, weil ich bin dort nämlich wirklich im Stau gestanden, stundenlang. Es war vorm Tunnel die Autobahn gesperrt, es ist im Tunnel, hat es einen Unfall gegeben, da hat ein Fahrzeug gebrannt, das heißt, es war der Tunnel wirklich gesperrt, im Nachhinein auch dementsprechend lange Aufräumarbeiten, ein paar Beschädigungen hat es natürlich gegeben, in der technischen oder in der Infrastruktur vom Tunnel. Dann ist auf der Autobahn retour umgeleitet worden und dann haben wir müssen wieder zurückfahren auf der Gegenfahrbahn und dann sind gefühlt 10.000 Autos im Schritttempo über den Pürenpass gefahren. Und ich habe noch an deine Geschichte zurückgedacht. Ich dachte, du hast das einmal gemacht, du bist mit dem Radl drüber gefahren und hinter dir tausende Touristen, oder? Die sich alle geärgert haben.
Die sich alle geärgert haben. Aber dafür die Maut gespart haben.
Ja, und dieses Mal war es eben ähnlich und ich habe meinen Start verpasst und habe aber zum Glück noch ganz am Ende, also ich bin dann als Vorletzter noch ins Rennen gegangen. Ich habe quasi noch ausnahmsweise mich mit einer neuen Startzeit an den Start stellen dürfen. Und das hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass ich quasi 6 Stunden im Auto gesessen bin und dann gerade einmal eine halbe Stunde Zeit gehabt habe vor dem Start zum ein bisschen aufwärmen und dann habe ich den Start wieder fast verpasst, weil ich jetzt so lange aufgewärmt habe. Und, aber das war überhaupt keine Ausrede. Ich hätte auch bei idealer Anreise und mehr Zeit, glaube ich, nicht viel mehr rausholen können. Ich bin knapp über einer Stunde geblieben, 1 Stunde 0,48 Sekunden. Und damit war ich bei den Amateuren, also bei den Nicht-Lizenzfahrern, 13. Ja, in einer Zeit, die ich schon einige Male erreicht habe, ich war zweimal unter einer Stunde und bisher bei 8 oder 9 Teilnahmen. Das heißt, ich bin total in meiner irgendwie Range von den letzten Jahren, vielleicht ein paar Sekunden langsamer. Aber ich muss auch sagen, ich bin beim King of the Lake schon realistisch, ich werde es nicht gewinnen können. Ich werde jetzt nicht mehr schneller werden die nächsten Jahre und da ist auch das Label so extrem gut, wirklich viele, die echte Zeitfahrspezialisten sind und diese eine Stunde einfach so extrem gut fahren mit perfekter Aerodynamik, mit individuellem Cockpit, mit super Bikefitting, optimaler Aerodynamik und ja, da geht's dann natürlich um Wattleistung, die man treten muss, aber das Gesamtpaket ist einfach bei manchen so überragend gut, dass ich mit meinen Langstrecken-Diesel-Beinen mich nicht innerhalb kürzester Zeit quasi umwandeln kann in einen Zeitvorsieger. Das geht einfach nicht und deswegen bin ich mit der Zeit eh total zufrieden und natürlich dann am Abend die große Party und am nächsten Tag haben wir noch eine gemeinsame Ausfahrt gehabt mit Specialized, einem kleinen Social Ride rund um Race Around Austria, Mekka, St. Georgen und ein bisschen am Attersee entlang.
Ja, sehr cool. Ich habe das verpasst. Ich habe das Istria 300 verpasst. Ich war von den 7 Wochen seit dem TCR 4 krank. Aber es geht jetzt wieder bergauf. Ich bin stark am Zurückkommen.
Ja, aber was schon extrem cool ist, gell, wir haben jetzt ja vor ein paar Tagen die offizielle E-Mail bekommen vom Transcontinental. Wir haben eigentlich gesagt, wir haben jetzt diese lang und ausführlich berichtete Sonderstaffel sozusagen über das Transcontinental abgeschlossen mit der letzten Folge, aber jetzt müssen wir schon noch mal kurz drüber reden, weil es sind jetzt die offiziellen Ergebnisse, werden jetzt veröffentlicht und wir haben ein paar Tage vorher quasi die ganzen korrigierten Zeiten gekriegt mit den Penalties oder Time Adjustments, wie man es nennt. Und da hat sich noch ein bisschen was verändert. Und du warst ja immer extrem enttäuscht, dass du die Top 30 so knapp verpasst hast. Du bist als 32. ins Ziel gekommen. Aber?
Ja, es hat eine Disqualifikation gegeben von jemandem vor mir. Und ein weiterer ist aus dem GC rausgenommen. Der gilt noch als Finisher, weil er nicht in böser Absicht den Regelverstoß begangen hat. Aber er ist aus dem GC raus, gilt aber noch als Finisher und dadurch bin ich 2 Plätze raufgerückt. Und dann, wir haben das letzte Mal den Einspieler vom Sebi Lehmann gehört, wie er gesagt hat, es hat ihm so leid dann, dass er mich überholt hat. Und jetzt muss ich sagen, es tut mir so leid, dass er einen 120-Minuten-Penalty bekommen hat und jetzt wieder hinter mir ist. Es ist wirklich bitter in seinem Fall. Also ich habe schon mit ihm geschrieben, er hat 120 Minuten gekriegt, weil er in Bari auf der Band Road gefahren ist. Und das ist jetzt wieder, da sieht man wieder, wie die Fähre des Rennens so ein bisschen zerreißt, weil wenn er den Penalty gleich gekriegt hätte und den in Bari abgesessen hätte, wären wir immer noch auf der gleichen Fähre gelandet, weil wir haben ja im Haufen einen Kaffee getrunken, weil wir beide zu früh da waren. So sind wir auf der gleichen Fähre und er kriegt den 120 Minuten Penalty erst auf die Zielzeit raufgebrennt und deswegen landet er jetzt wieder hinter mir.
Ja, das ist ja auch bei jedem Rennen so, dass du den Penalty erst im Ziel aufaddiert kriegst. Sonst wäre es ja keine wirkliche Strafe, wenn du das im Rennen absitzen könntest, dann würdest du eine Schlafpause machen. Also das finde ich schon sinnvoll, dass das erst am Ende gemacht wird. Aber ja, damit kann ich dir jetzt gratulieren zum Top 30 Platz.
Ja, super.
aber vielleicht können wir trotzdem noch kurz was dazu sagen, zur Thematik allgemein. Ich bin gefragt worden, wie solche Penalties oder wie diese Zeitanpassungen berechnet werden, weil das ist natürlich überhaupt nicht transparent. Da gibt es 24 Minuten, es gibt 27 Minuten, es gibt 2 Stunden, es gibt 46 Minuten, es gibt alles Mögliche. Ich weiß noch, bei meinem ersten TCR hat der Christian Jakubek aus Polen 6 oder 7 Stunden gekriegt und ist vom 2. auf den 7. Platz zurückgerasselt. Zum Beispiel hat er ein Video oder eine Story irgendwann einmal online gehabt, wo er freihändig gefahren ist und hat dadurch einen Regelverstoß begangen, weil freihändig fahren ist irgendwie nicht erlaubt. Und dadurch, dass er das selbst dokumentiert hat, hat er sich damit selbst quasi entblößt und dafür einen Penalty bekommen. Genauso ist es ja mir mit dem Ulrich passiert, mit dem, ich würde sagen, berühmten Coca-Cola-Gate. Da habe auch ich mich selbst verplappert, weil ich einfach sagen wollte, wie fair wir sind und wie wir den Sportsgeist irgendwie leben, habe aber nicht gedacht, dass das eigentlich nicht regelkonform ist, wenn man quasi wenn anderen auf ein Cola einlädt. Und da habe ich mich auch selbst im Prinzip verraten. Was heißt verraten? Ich habe einfach, mir war nicht bewusst, dass ich da jetzt gegen eine Regel verstoßen habe. Genau. Und jetzt ist zum Beispiel der Jocelyn Roth, von dem ich erzählt habe, das war er mit der Warnweste, der ohne Warnweste gefahren ist, was mich unterwegs ziemlich gestresst hat. Und er hat jetzt zum Beispiel erst aus der Wertung genommen worden, weil er Hilfe von außen bekommen hat, im Sinne von Routenplanung. Routenplanungshilfe oder Assistenz von außerhalb. Und da fragt man sich natürlich, wie wird das kontrolliert? Wie kommt man da drauf? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er irgendwo etwas von sich gegeben. Ansonsten ist das natürlich schon spannend.
Solche Sachen sind schwer nachzuvollziehen, wie die drauf kommen. Aber man muss wirklich sagen, dafür kann man das TCR nicht hoch genug loben. Sie sind wirklich 1,3 Millionen Kilometern an GPS-Tracks abgefahren mit der Maus und haben dann eben auch, so wie wir letzte Woche besprochen haben, auf 150 Meter genau unsere Fehler gesehen. Es hat dann für uns kein Penalty gegeben, vielleicht weil es zu viele waren oder weil sie gesagt haben, wir haben uns dadurch einfach keine Zeit erspart.
Ja, vor allem, wir haben es gut dokumentiert mit den Tracks, mit Screenshot. Du hast ein Video gemacht und Fotos, ich habe ein Video gemacht. Man kann das übermitteln.
Vielleicht war es einfach auch, weil es offensichtlich keine Absicht war, weil wir die Band Road bewusst umgangen sind schon vorher. Keine Ahnung, woran es gelegen hat, dass wir kein Penalty gekriegt haben. Aber noch einmal, wie viel Arbeit dahinter steckt, 1,3 Millionen Kilometer wirklich so genau zu prüfen, dass sie auf 150 Meter genau diesen Fehler entdecken. Und da warten wir dann auch gern auf das Ergebnis. Also jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt 3 Plätze vorgerückt bin oder nicht, das ist mir jetzt inzwischen egal. Aber das zeigt mir halt auch einfach als Teilnehmer, als Athlet, dass die wirklich drauf schauen, dass das fair ist und für alle gleich. Und das gibt einem einfach ein gutes Gefühl, weil es gibt da Rennen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, ja, das ist ein bisschen eine Freihandelwirtschaft und da passieren offensichtliche Regelverstöße und die werden einfach nicht geahndet und dann fühlt man sich da ein bisschen verarscht, wenn man sich an die Regeln hält. Das ist wirklich beim TCR nicht so. Also da wird wirklich ganz, ganz genau geschaut. Alles können sie nicht finden. Aber da fühlt man sich ernst genommen und gewertschätzt, finde ich. Also ich finde das nicht, dass das ein Zeichen ist, dass die armen Rallfahrer oder Rallfahrerinnen segieren, sondern für mich ist das ein Zeichen von Wertschätzung.
Ich kann das nur unterschreiben. Ich finde es ganz gleich und ich finde es auch sehr schön, dass, wenn man sich bemüht, dass man fair ist und dass man auf alle Regeln achtet, du wirst jetzt aber auch nicht abgestraft, im Prinzip, wenn du das argumentieren kannst, wie zum Beispiel wir da, wo wir die Straßen jetzt schräg überquert haben oder so. Also es ist nicht so, dass sie eine Freude haben mit Strafen verteilen oder so, sondern da geht es wirklich um die Sicherheit, dass man diese gefährlichen Straßen umgeht. Aber trotzdem, Punkt Fairness, da müssen wir eins noch besprechen, der Nicolas Châtelet, der lange Zeit in Führung war, der ist komplett disqualifiziert worden. Und das nicht beim Rennen oder gleich im Ziel, sondern erst jetzt im Nachhinein. Und ich muss sagen, er ist mir, ich habe unterwegs ein paar Mal getroffen, ich habe ihn unterwegs immer ein bisschen eigenartig gefunden, also ich will überhaupt nichts Negatives sagen, aber so, mir kommt vor, man kennt Leute, die mit dem Reglement vertraut sind, die schon öfter solche Rennen gefahren sind, und er war zum ersten Mal dabei, und dann hat es schon online, habe ich das jetzt im Nachhinein gesehen, Diskussionen gegeben, er hat sich irgendwohin Sachen selbst geliefert, Antipos, das haben wir einmal kurz diskutiert, ob das jetzt regelkonform ist oder nicht. Und dann ist er über die Brücke gefahren, die klipp und klar nicht erlaubt war. Er ist da einfach drüber gefahren, in voller Absicht. Und da habe ich mir schon gedacht, ich meine, mir persönlich wäre es egal gewesen, aber dass das durchgehen lassen, weil ich habe mit dem Race Director dann in Konstanza gesprochen und er hat gesagt, nein, er vermutet, es wird eine Zeitstrafe geben, das müssen sie jetzt quasi noch mit den anderen Rennverantwortlichen durchdiskutieren, aber eine Disqualifikation ist jetzt mal im ersten Moment quasi nicht vorgesehen. Und dann hat der Andrew, der Race Director, ihm auch noch gesagt, dass der Nicolas mit dem Auto gefahren ist, zwischendurch. Und er hat da irgendwas verloren, ich glaube Kreditkarten oder irgendein Dokument oder ein Reisepass oder so. Es war Nacht, er hat gewusst, er hat es auf die letzten 2-3 Kilometer verloren bei einer Stadtdurchfahrt, hat mit dem Rad umgedreht, hat es nicht gefunden, ist zweimal eine Stadtrunde gefahren, hat es nicht gefunden und hat dann mit einem Einheimischen oder mit einem Taxi oder so, ist er mit dem Auto nochmal eine Stadtrunde gefahren, damit er bessere Scheinwerfer hat, dann hat er den Reisepass gefunden und ist dann weitergefahren. Das heißt, er hat jetzt keine Strecke gemacht mit dem Fahrzeug, aber das ist ja trotzdem irgendwie ein schräges Verhalten. Wenn ich daran denke, der Victor Bassoni letztes Jahr ist wegen seinem Reisepass über den Großglockner zurückgefahren nach Deutschland. Und also wenn man was verliert, muss man auch das mit dem Rad oder zu Fuß oder so wieder finden. Und die ganzen
oder du
Dinge,
hast deinen Tracker in und um Thessaloniki in der Nacht auch gesucht zu Fuß.
Ja, im Wald bei uns zwischen dem Geäst, ohne gescheite Lampen, nur mit dem rot blinkenden Rücklicht, habe ich mich auf Trackersuche gemacht. Ich meine, dort hätte mir auch kein Taxi hinbringen können. Da war die Verlockung nicht groß, aber ja, auf jeden Fall, beim Nicolas war das irgendwie, es war sehr, sehr viel, was nicht passt hat. Und ich bin mir sicher, er wird jetzt viel daraus lernen. Und ja, der Andrew, der Race Director, hat gesagt, ihm fällt auf, dass manche, die beim Rennen dabei sind, die Regeln nicht wirklich gut kennen oder nicht verstanden haben. Und ich glaube, wenn man die Regeln kennt und versteht, dann wird man nicht so agieren. Aber ja, im Nachhinein oder irgendwann werden Regelverstöße geahndet und das finde ich echt gut.
Ja, und wie gesagt, also es, auch wenn es nicht immer, warum sind es jetzt 24 Minuten und 26 Minuten, das ist für uns nicht nachvollziehbar und ganz transparent. Aber du fließt halt auch viel rein, eben wie wir besprochen haben, war es Absicht, war es erkennbar Absicht oder war es ein ehrliches Versehen, wie schnell ist darauf reagiert worden, weil ich habe das auch einmal gehabt, den Moment, das haben wir gar nicht erzählt im Podcast, ich war ganz kurz fast auf einer Band Road, habe sofort ein Video davon gemacht, dass man sieht, okay, da würde die Band Road beginnen, ich wäre fast hinaufgefahren, aber ich bin gerade noch rechtzeitig auf den Gehsteig und dann am Gehsteig umgedreht und dann runter, aber es könnte natürlich am Track, könnte es ausschauen, als wäre auf der Band Road, und wenn man das dann sofort korrigiert und sofort der Rennleitung schreibt, dann wird man milder bestraft oder gar nicht bestraft,
genau,
als wenn man es versucht zu verheimlichen, so auf die Art.
Ja, oder so wie in Spanien, kurz auf die Autobahn aufgebogen bin, da wäre sofort ein Foto gemacht und der Rennleitung Bescheid gesagt, dass ich versehentlich jetzt auf einer falschen Straße war, wo eigentlich Radfahren nicht erlaubt ist. Und das war ein Versehen, ich habe sofort korrigiert, bin umgedreht und dann kriegt man keine Zeitstrafe dafür.
Gut, jetzt haben wir wieder so lange über das CTR geredet, obwohl wir eigentlich fertig waren.
Und eins noch, was ich auch sehr interessant finde, ich habe immer bekritelt irgendwie, warum nicht die Zeitstrafen oder einfach die Regeln ganz klar und transparent sind. Und dann hat mir der Race Director im All erklärt, sie wollen das absichtlich nicht. Wenn man jetzt vergleicht mit dem Ram, da steht einfach im Reglement, wenn du über die Stopptafel fährst, ohne stehen zu bleiben, gibt es 15 Minuten Penalty. Wenn du, wenn das Auto, zum Beispiel das Begleitfahrzeug, falsch stehen bleibt und nicht am Pannenstreifen, zum Beispiel, gibt es 15 Minuten Penalty. Rote Ampel ist, glaube ich, weiß ich nicht.
Direkt Disqualifikation
sein, genau. Auf jeden Fall gibt es wirklich einen Katalog, welches Vergehen, wie viele Minuten Penalty du warst im Vorfeld, wie viel dir das kostet. Und genau das wollen sie beim Transcontinental nicht, weil sie sagen, sie wollen nicht, dass jemand bewusst abwiegt. Dass ich sage, okay, ich gehe das Risiko ein, weil schlimmstenfalls gibt es ein Penalty von XY Minuten und das kann ich im Vorfeld quasi das Risiko, ich kann das abwiegen. Und deswegen machen es die Penalties immer erst im Nachhinein und immer relativ hoch, damit niemand quasi im Vorfeld sagt, hey, das ist mir der Penalty wert, ich mache das absichtlich.
Genau, also wenn ich vorher weiß, wenn ich über die Friendship Bridge fahre, kriege ich eine Stunde Penalty, dann fahre ich immer über die Friendship Bridge, weil dann habe ich keinen Stress mit der Fähre, ich muss nicht auf den Fährplan schauen, ich muss nicht überlegen, wann geht die Fähre. Ich kann immer drüber fahren und ich spare mir jedenfalls ganz, ganz viel Zeit. Und dann nehme ich das in Kauf und deswegen finde ich, ist das eine gute Lösung.
Werbung.
Auch wenn beim TCR der Support nicht erlaubt ist, beim Podcast ist er jedenfalls erlaubt und da freut er uns unglaublich und verstößt auch nicht gegen irgendwelche Regeln. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und jede einzelne Steady Supporter, Supporterin und möchten uns nochmal vielmals dafür bedanken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns bei Steady zu unterstützen. Schaut's einfach nach unter
steadyhq.com/sitzfleisch. Und Flo, immer sagen, diese Eloquenz, die du jetzt gerade an den Tag gelegt hast, ist genial.
Werbung Ende.
Und jetzt kommt's, Flo, jetzt habe ich wieder eine geniale Überleitung. Nämlich, wer auch zum Beispiel zwei Plätze nach vorne gerutscht ist, ist Diana Kesenheimer. Sie ist jetzt nämlich auf Platz 6 im offiziellen Gesamtklassement. Und da möchte ich jetzt sofort ein Feedback einspülen.
Feedback der Woche.
Wir haben auf Spotify einen Kommentar bekommen von B-Chap. Ich glaube, das ist so, ja, so ein Online-Name. Und zwar schreibt er oder sie, jetzt habe ich wirklich alle TCR-Folgen gehört und was muss ich feststellen, außer dass es großartige Unterhaltung war. Ja, bis auf die vielen gegenseitigen Überholungen von Flo und Leiel und Janas fairen Coup, keinen Satz über den unglaublichen Fight zwischen den vorderen drei Frauen verloren. Das sieht euch so gar nicht ähnlich und ich wittere Absicht dahinter. In Klammer, ich glaube, er spielt an auf den Detektiv Award, den er gern hätte.
Oder und, sie.
Oder sie. Dementsprechend bin ich jetzt noch viel mehr gespannt auf Ende Oktober. See you in München, lieber Flo und Straps und Fragezeichen, Fragezeichen.
Ich glaube, du hast noch ein zweites Feedback, oder?
Ich habe noch ein zweites Feedback, aber ich glaube, wir können den Detective Award fast schon überreichen. Also das ist definitiv eine sehr gute Vermutung. Und warum wir tatsächlich weniger über das Frauenrennen gesprochen haben, als wir das sonst tun würden, hat definitiv einen Grund.
Hey Christoph und Flo, nachdem ich jetzt mit Freude all eure TCR-Folgen mir reingezogen habe und damit auch noch mein eigenes Rennen so Revue passieren lassen konnte, bin ich super aufgeregt und freue mich, dass wir das auch nochmal zusammen machen können, nämlich beim Live-Podcast in München. Und genau, ich glaube, ich hatte es natürlich nicht so schwer wie der Flo, aber es gibt doch einige Storys zu erzählen. Bis dann!
Ja, weil es hat tatsächlich niemand so schwer wie wir auch heute wieder gehört haben.
Niemand. Unglaublich cool, oder? Jana Kesenheimer wird uns besuchen beim Live-Podcast in München. Es ist, besser geht's nicht.
Ganz genau. Also für euch zwei ist es ja ein Heimspiel. Ihr wart ja schon einmal in München beim Live-Podcast. Für mich ist es eine Premiere, aber unsere Europa-Tour, it's happening. Weiz und München.
Ja. Ja, und in München, ich glaube, insgesamt gibt es so 330 verfügbare Tickets oder so. 250 sind schon vergeben und es gibt noch Karten, aber ich glaube, man soll sich nicht mehr zu lang Zeit lassen. Und ja, das wird einfach großartig. Ich freue mich jetzt schon so extrem drauf und Jana Kesenheimer zu Gast, das wird einfach nur grandios.
Ja, ich freue mich auch. Jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen nervös, aber das passt. Da liefere ich meine beste Arbeit ab, wenn ich nervös bin.
Ja, ich meine, du wirst natürlich auch bei der Aufzeichnung so schwer haben wie sonst niemand.
Ganz bestimmt.
Aber du wirst es schaffen, ganz hundertprozentig. Ja, und unsere Europa-Tour, wir haben jetzt ja Weiz dann direkt im Prinzip morgen. Und da haben wir auch zwei Gäste, aber das möchte man noch nicht verraten, wer da zu Besuch ist.
Ja, ich habe noch ein Feedback, das können wir vielleicht gemeinsam beantworten, vom Günther, weil ich ja irgendwann gesagt habe, dass ich jetzt das nächste TCR, dass ich davon überzeugt bin, dass ich da besser sein werde, besser sein könnte. Und der Günther fragt, was ich damit genau meine, ob ich damit meine, dass ich mehr Umfang trainieren würde oder ob ich da rein auf die Erfahrung anspüre. Und ich kann es ganz ehrlich sagen, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe ein Privatleben außerhalb des Radlfahrens und des Podcasts. Ich kann nicht mehr Umfang fahren. Also ich bin dieses Jahr, es ist Oktober, ich war jetzt 3 Wochen krank, da bin ich nicht Radl gefahren, aber ich habe über 700 Trainingsstunden und ich kann meinen Umfang nicht erhöhen. Also es geht einfach nicht. Das meine ich also nicht damit, sondern ich spüre tatsächlich auf die Erfahrung an. Und ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber natürlich kann man, wie der Victor Bosoni, einfach ein extrem guter, extrem schneller Radfahrer sein. Aber bei so einem Rennen ist Erfahrung einfach sehr, sehr wertvoll. Und je mehr davon man hat, desto wertvoller ist es. Und man lernt jedes Mal noch was dazu. Also ich bin ja vor dem TCA schon ein paar unsupported Rennen gefahren und man lernt immer noch was dazu.
Man lernt immer was dazu. Was ich aber schon auch gemerkt habe, dass zum Beispiel Dinge, die beim ersten, zweiten TCA super funktioniert haben, jetzt beim vierten Mal nicht mehr so gut funktioniert haben. Oder es ist wieder was Neues aufgetaucht, mit dem ich zuerst noch nicht konfrontiert war. Also was man auch dazu sagen muss, der Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich wirklich alles, was ich brauche und jetzt bin ich quasi ausgelernt, unter Anführungszeichen, den Punkt wirst du nie erreichen. Aber trotzdem, man lernt immer mehr dazu, aber es werden immer mehr Aufgaben, die wieder neu dazukommen, wie zum Beispiel bei der Radeltechnik. Also es hilft mir jetzt nichts mehr, dass ich vor 5 Jahren perfekt mein Radl servicieren habe können, weil jetzt sind einfach Scheibenbremssysteme, da kann ich unterwegs nichts mehr machen. Das könnte ich wieder dazulernen, dann wird da wieder andere Technologie irgendwann kommen und du hast wieder eine neue Herausforderung. Ja, aber es stimmt schon, man lernt dazu, man lernt aus Fehlern, man lernt aus Erfahrung anderer, man redet, man hört Podcasts, man liest Bücher, man erweitert einfach seinen Horizont in gewissen Dingen und ja, deswegen ist jedes Mal sicher ein Fortschritt möglich.
Ja, und was bei mir, glaube ich, dazu kommt, einfach das Wissen zu haben, dass ich das schon einmal geschafft habe. Ich glaube, das nimmt dann einfach viel Druck und wenn man so ein bisschen ein gesundes Selbstbewusstsein hat, wenn man an so ein Projekt rangeht, ist glaube ich unschätzbar wertvoll.
Definitiv. Wer sicher auch was dazu lernen würde, wenn er es nochmal macht, ist der Harry Rinner. Der einzige war,
du hast
der über Ancona
leider, ist. Ich muss sie abbrechen, das können wir nachher noch besprechen. Du hast mir jetzt leider die perfekte Auflage geliefert, weil du von dir aus, ohne dass wir es vorher abgesprochen hätten, von Scheibenbremsen geredet hat. Und ich glaube, du fährst schon länger als 5 Jahre Scheibenbremsen. Das ist ein bisschen wie bei den Tankstops in der Formel 1. Du hast ein bisschen, musst, glaube ich, ein bisschen einen größeren Horizont anlegen. Aber diese Woche habe ich gesehen ein Foto vom Robert Müller mit Scheibenbremsen und ich bin vom Glauben abgefallen. Was ist da passiert? Weißt du mehr?
Ich weiß nicht mehr. Du hast mir einen Screenshot geschickt, ich bin auch völlig schockiert gewesen. Ich bin dann selbst überzeugt davon, tatsächlich. Aber der Robert und seine reine Lehre, es ist ja so, dass er die Regeln der reinen Lehre definiert. Also wenn er der Meinung ist, er muss was adaptieren oder ändern, dann macht er das. Aber ich habe mir schon gedacht, dass niedrige Socken, Felgenbremse, dass das so die unerschütterlichen Grundfeste seiner Überzeugung sind. Ein Wahnsinn.
Aber Entschuldigung, du wolltest natürlich auch den Harald Rinner doch erwähnen.
Genau, nur noch eine Korrektur. Wir haben da in der letzten Folge gesagt, dass er die längste Route gefahren sei, was laut Follow My Challenge auch so ist. Aber er hat mir dann kurz geschrieben und hat gesagt, nein, das war bei ihm definitiv ein Fehler mit Follow My Challenge. Er hat nicht die längste Route gehabt. Es ist bei ihm die Fähre mitgerechnet worden, die ganze Distanz übers Meer. Und ich bin mir jetzt noch immer nicht sicher, ob das bei allen rausgerechnet wurde, weil man kann ja den Tracker deaktivieren und dann wieder einschalten quasi während der Pause. Oder man hat keinen Empfang am Schiff, je nachdem, glaube ich, in welcher Kabine du bist, weiter oben oder weiter unten. Keine Ahnung, das bleibt ein bisschen schleierhaft, das Ganze, aber die längste Route hat ja jemand gehabt, der quasi bewusst die meisten Kilometer fahren wollte, weil er damit Geld gesammelt hat für einen guten Zweck. Und genau, so möchte ich das jetzt noch korrigieren. Also Flo, ich muss sagen, wir haben heute eine Episode, die ein bisschen kürzer ist. Einerseits, ich glaube, wir wollen deine Stimme schonen, oder? Du musst übermorgen, besser gesagt morgen in Weiz bei unserer Europatour gut in Form sein.
Ja.
Und andererseits, wir haben jetzt so viele Episoden gemacht mit Überlänge, dass wir uns heute mal ein bisschen eine kürzere gönnen. Es hat jetzt nicht so viel Aktuelles gegeben. Wir werden die nächsten Wochen wieder viele Gäste haben und Themen, die wir schon lange auf unserer Wunschliste haben. Das heißt, wir werden jetzt wieder in den Modus wechseln, den wir sonst unterm Jahr haben. Jede Woche eine Episode mit einem speziellen Schwerpunkt. Ja, und auf das muss ich sagen, freue ich mich schon sehr.
Ja, und wenn ich wieder mal so mein Bett und mein Krankenzimmer verlasse, dann werde ich auch das eine oder andere wieder zu berichten haben von draußen. Vielleicht treffen wir uns wieder nochmal draußen beim Radfahren, weil du ziehst ja relativ schnell in den Keller zurück. Ich bin ja da ein bisschen länger draußen als du.
Ja, ich habe jetzt wieder angefangen mit ein bisschen Alternativtraining. Also ich werde schon noch schauen, dass ich einen Monat lang weiter trainiere, weil jede Trainingspause kostet natürlich irgendwie Fitness. Also es ist für mich jetzt noch nicht Off-Season. Ich mache noch regelmäßiges Training, auch Intervalltraining, einfach um meine guten Fitnesswerte zu erhalten. Aber ich habe jetzt schon die Grundlageneinheiten teilweise mit Berggehen ersetzt. Also ich bin, das was für dich der Pläsch ist beim Radlfahren, ist für mich der Plabutsch. Das ist der Grazer Hausberg zum zu Fuß gehen. Der hat, ich weiß es nicht, 200 Höhenmeter vielleicht. Also wenn man normal geht, ein bisschen zügiger vielleicht, braucht man 30 Minuten zu Fuß. Und da bin ich letztens einmal aufgestiegen quasi, den Waldweg. Und wirklich schmerzhaft ist ja dann das Bergab gehen. Und habe mit 30 Minuten zu Fuß gehen angefangen. Und heute bin ich schon dreimal auf und ab gegangen. Dazu wieder Kniebeugen. Also ich mache jetzt mein Training ein bisschen anders. Ein Kombi aus Radlfahren, Gehen und Krafttraining. Und dann wird es im Oktober, Mitte Oktober bis Mitte November wirklich so Off-Season geben. Und dann mit Mitte November werde ich wieder voll einsteigen ins Aufbautraining fürs nächste Jahr. So ist einmal mein grober Plan.
Ja, und mein Plan ist gesund werden und dann hoffentlich wieder Radfahren können. Länger als eine Woche gesund bleiben und ja, dann wieder weitermachen.
Ja, du hast das wirklich schwer, muss ich sagen. Du hast das wirklich schwer.
Ja, schwer haben es auch unsere Hörerinnen, weil der Podcast jetzt zu Ende ist.
Podcast-Werkstatt.